SWR 2 Lesenswert Magazin.
Eine Villa am Rande eines Kurorts mit einem verwunschenen Garten und einer hohen Mauer drumherum. Schon sind wir mitten im neuen Roman von Yoko Ogawa. Eine typische Szenerie in Ogawas Werken, so ein Schutzraum inmitten der Welt. In diese Villa hat sich eine Mutter mit ihren drei Kindern zurückgezogen, denn ihre jüngste Tochter starb, nachdem ein böser Hund ihr übers Gesicht geschleckt hat. In der Villa wollen sie ihr früheres Leben vergessen und die Kinder geben sich neue Namen. Sie nennen sich Opal, Achat und Bernstein. Klingt märchenhaft? Ist es auch. Augenblicke in Bernstein heißt Yoko Ogawas neuer Roman und die Kritikerin und Japanologin Isabella Akuchi hat ihn gelesen. Guten Tag, Frau Akuchi.
Guten Tag, Frau Borchardt.
Knapp 7 Jahre bleiben Mutter und Kinder in dieser Villa, die einst auch der Vater bewohnt hat. Der war Verleger und deswegen gibt es in diesem Haus auch noch eine ganze Menge Enzyklopädien, die er früher einmal herausgegeben hat. Damit beschäftigen sich die Kinder, oder? Was tun sie noch?
Ja, sie entwickeln ganz viele fantastische, sehr fantasievolle Spiele und sie sind auch sehr kreativ im Ausdenken von Geschichten. Es ist dann aber vor allem ein wichtiger Aspekt, dass der Bernstein, das mittlere Kind, eine Augenkrankheit entwickelt. Also er sieht nur noch Schlieren im linken Auge. Und die Mutter kommt aber nicht auf die Idee, jetzt die Isolation der Kinder aufzuheben und mit ihm mal zum Augenarzt zu gehen, sondern sie ist überzeugt, dass die kleine verstorbene Schwester das ist, die sich im linken Auge des Sohnes zeigt. Und er glaubt das dann auch und fängt an, diese Schwester, die er eben meint, in seinem Auge zu sehen, zu zeichnen. Und zwar nutzt er die Enzyklopädien seines Vaters, um auf die Ränder der Seiten so eine Art Daumenkino zu zeichnen. Er malt also die kleine Schwester in Aktion und diese Daumenkinos sind dann ein Trostmittel für die Mutter, die eben um ihr totes Kind trauert. Und sie kann sich diese Daumenkinos immer wieder anschauen und hat das Gefühl, ihre kleine Tochter ist wieder am Leben.
Eine kleine Tochter im Daumenkino, das klingt sehr, sehr poetisch. Aber die Frage ist natürlich auch, ist das jetzt alles Poesie oder steckt im Rückzug dieser Familie nicht auch ein bisschen Wahn? Denn die Mutter, die redet ihren Kindern ja auch andauernd ein, auch sie könnten vom bösen Hund geholt werden, also wie ihre kleine Schwester.
Ja, es ist absolut wahnhaft. Allerdings ist es irgendwo auch ein positiver Wahn, zumindest wie die Autorin ihn hier uns sozusagen verkauft. Denn man muss wissen, dass Yoko Ogawa zur sogenannten Moratoriumsliteratur gehört, wie die Japanologin Lisette Gebhardt schreibt. Und Moratoriumsliteratur hat sich so in den 80er Jahren in Japan entwickelt. Auch Murakami und Banana Yoshimoto werden dazu gezählt. Da geht es um Protagonisten, die eigentlich sich der Gesellschaft verweigern, die sich beispielsweise verweigern, erwachsen zu werden oder auch der japanischen Leistungsgesellschaft verweigern. Und das ist immer mit so einer auch Nostalgie nach einer Art Fantasievergangenheit verbunden und nach geschlossenen, geschützten Räumen wie eben so einer Zaubervilla. Und hier ist es ganz klar, dass die Mutter eigentlich sich und die Kinder den Gefahren der Welt verweigert. Also und sie verweigert den Kindern auch das Heranwachsen. Sie möchte nicht, dass die Kinder ihr entgleiten. Sie hat eben schon dieses eine Kind verloren. Und auch wie sie die Augenkrankheit des Sohnes umdeutet, ist im Grunde eine sich dessen verweigern, dass das Kind erkranken könnte. Durch diese Verweigerung entsteht aber eben auch etwas Wunderschönes, nämlich diese Daumenkinos, die ein wahres Kunstwerk sind. Von daher ist dieser Wahn auf der einen Seite unheimlich, aber auf der anderen Seite eben auch sehr poetisch und ja auch sehr ansprechend.
Zur Poesie des Romans gehört ja auch, dass diese Geschichte also einerseits zeitlos angelegt ist, aber auch irgendwie ortlos, ne? Also aufgrund der Hauseinrichtung würde ich mal auf 20. Jahrhundert tippen, aber dann kommt eben auch irgendwann ein Hausierer vorbei, den ich als Figur eher so im 18., 19. Jahrhundert sehen würde. Aber der fährt dann wieder Fahrrad und verkauft dann auch Konservenbüchsen, also eher wieder 20. Jahrhundert. Das ist so ein Zeitmix und man kann außerdem auch gar nicht genau sagen, wo der Roman eigentlich spielt, oder?
Ja, es ist tatsächlich eher eine Märchenwelt, die sie kreiert und es ist auch eine sehr stark westlich geprägte Märchenwelt. Und ich glaube, dass Yoko Ogawa sich damit auch eben verweigert, einen gesellschaftskritischen Roman zu schreiben. Sie packt das Ganze in so eine süßlich-kitschige Märchenwelt. und verhindert dadurch, dass man den Roman irgendwie politisch lesen könnte oder sozialkritisch lesen könnte, sondern es geht ja einfach darum, die Innerlichkeit ihrer Figuren zu zeigen, ihr Seelenleben so ein bisschen auszuleuchten. Und es geht nicht darum, das wirkliche Japan zu zeigen und auch nicht ein wirkliches westliches Land, sondern sich in einen geschützten Fantasieraum zurückzuziehen. Das Ganze ist auch oft sehr kitschig und süßlich. Also die Welten, die sie kreiert, stoßen einem auch oft auf als klischeehaft und sehr naiv. Und gleichzeitig durchbricht sie das aber immer wieder mit leichten Gruselelementen oder mit so einer unterschwelligen Unheilsstimmung.
Später dann lebt Bernstein, also eines der Kinder, die Hauptfigur in diesem Roman im Grunde, in einer Seniorenresidenz. Da ist er dann schon ziemlich alt. Damit wird nochmal eine andere Zeitebene in den Roman eingezogen, also so eine Art Gegenwartsebene. Aus den Jahren im verwunschenen Haus hat er sich eigentlich nie wirklich befreien können. Er hat eigentlich nie wirklich ein Bein an den Boden bekommen in der Realität im Grunde. Diese Gegenwartspassagen werden aus der Sicht einer betagten Mitbewohnerin geschildert. Wie passen denn diese Passagen zur Geschichte von den Kindern in der Villa?
Also ich fand das an sich sehr schön und sehr stimmig, weil es gibt nochmal so eine interessante Außensicht auf diesen Bernstein, der sich eben nie wirklich in der Außenwelt zurechtgefunden hat. Und gleichzeitig ist diese ältere Dame, die ihn da so freundschaftlich begleitet, auch eine ganz interessante Figur, denn sie ist eine ehemalige Begleitpianistin und hat deshalb ein ganz feines Gefühl für andere Menschen und wie sie sozusagen aus denen ihre Stimme herauskitzelt und sie eben begleitet, beispielsweise auf dem Klavier, ohne zu dominant zu sein, ohne sie zu übertönen. Und deshalb fand ich das eigentlich sehr schön komponiert, wie da eben nochmal so ein ganz anderer Aspekt und nochmal eine ganz andere Figur hineingewoben wird.
Eigentlich auch ein ganz hübscher Spiegel fällt mir jetzt gerade ein zur Kindergeschichte, da ja auch in der Kindergeschichte der Bruder Achat mal das Harmonium spielte und die Geschwister beim Spielen und Singen und Tanzen begleitete. Also mir haben viele poetische Elemente sehr gut gefallen. Ich fand da immer wieder ein starkes Funkeln im Text, weil aber weder äußerlich noch psychologisch besonders viel passiert, habe ich mich zwischendurch passagenweise auch ziemlich gelangweilt. Also beides. Ging Ihnen das auch so?
Also das Buch hat tatsächlich Längen. Also gerade so in der letzten Hälfte sind mal Passagen, wo man wirklich denkt, hier wäre ein bisschen Raffung gut. Aber dieses wenig Psychologisieren hat mich nicht gestört. Es geht ja, Ogawa, in diesem Buch nicht darum, ein Psychogramm von Kindern zu zeichnen, die eben in der Isolation aufwachsen. Das wäre ihr viel zu banal. Was sie eigentlich interessiert, ist, so einen Seelenzustand zu beschreiben, der ähnlich dem unbewussten Träumen ist. Und wenn man da jetzt zu sehr psychologisieren würde, dann würde das Ganze in so einen, ja, Realismus verfallen. Das wäre natürlich auch sehr spannend, aber es ist überhaupt nicht das, was die Autorin mit dem Buch möchte und was sie auch, finde ich, erreicht. Und es gibt ja so ganz interessante Szenen, wo zum Beispiel die tanzende Schwester beschrieben wird, die eben auf ihren spitzen Schuhen durch den verwunschenen Garten tanzt und gleichzeitig singt der kleine Bruder dazu, und zwar ganz lautlos. Und das hat auf der einen Seite etwas sehr süßlich-kitschiges eben wieder, aber auf der anderen Seite auch so etwas, ja, Unheimliches und auch sehr Eindringliches. Und es sind Bilder, die, finde ich, beim Lesen einem oft aufstoßen. Man weiß nicht so genau, oh Gott, ist das jetzt Kitsch oder ist es doch Kunst? Aber ich habe gemerkt, es beschäftigt einen noch später, wenn man das Buch zur Seite gelegt hat. Es sind Bilder, die wirklich sehr nachklingen, finde ich.
Einige Elemente in diesem Roman fand ich auch ein bisschen erwartbar, muss ich sagen. Also wir hatten es schon über die Schutz- und Rückzugsorte. Die gibt es ja in allen Romanen von Yoko Ogawa. Also ein verstecktes Leben mit Kunst, mit lieben Tieren und sowas. Und natürlich auch ein Leben ohne Schule und mit nur dem allernötigsten Maß an Erwerbsarbeit. Das kann man nun freiheitlich lesen, aber auch eskapistisch verstehen, ja. Also ich fand es vor allem recht erwartbar.
Ja, es sind die typischen Motive dieser Autorin und sie ist sich dem auch sehr bewusst. Also in einem Interview sagt sie auch, dass das eben genau ihr großes Thema ist, so eine abgeschlossene Welt und eben sich da hineinflüchten auch. Und sie sagt aber auch, dass sie eben findet, dass so eine abgeschlossene Welt einerseits einen unfrei macht, aber andererseits gibt es der eigenen Individualität sehr viel Raum, um sich darin zu entwickeln. Und das war wohl auch das, wie sie sagt, was sie mit dieser Geschichte hier ausdrücken wollte, dass die Kinder sich in dieser Gefangenschaft eigentlich sehr frei nach ihren Interessen und nach ihrer Natur auch entwickeln können. Und sie sagt auch, es ging ihr nicht darum, irgendwie diese Mutter zu kritisieren. Diesen Roman kann man eben sehr vielschichtig lesen. Man kann es als so eine Weltflucht lesen, vielleicht auch als eine Feier der Weltflucht, aber man kann das Ganze auch als sehr eindringliche Geschichte eines Wahns lesen und diese Mutter auch durchaus negativ bewerten. Und es ist eben eine sehr, sehr vielschichtige Erzählung und ich finde, sie wühlt einen auch wirklich auf und beschäftigt einen noch lange nach der Lektüre.
Dankeschön, Isabella Akucci. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Wir sprachen über den neuen Roman von Yoko Ogawa. Der heißt Augenblicke in Bernstein. Sabine Mangold hat den Roman aus dem Japanischen übersetzt. Erschienen ist er, wie alle Romane von Yoko Ogawa, im Liebeskind Verlag.